gestaunend auf zum Kreuz von Golgatha. Das haben wir heute Morgen auch getan im Abendmahl. Und ein Bruder, der hat uns ganz froh und laut begrüßt mit guten Morgen. Und ich bin ermutigt worden, zu euch zu sagen, grüßt euch. In meiner Muttersprache heißt es, grüß Gott. Heute ist ein heißer Tag. Ich könnte meinen Fächer gebrauchen. Ich bin ja auch in Rumänien unterwegs und da fächern sich die älteren Frauen mit einem bunten Fächer Luft zu, weil dort ist es ja auch nochmal ein bisschen heißer wie bei uns um die in der Zeit. Die jüngeren Frauen nehmen den Gemeindebrief, wie ich auch hier sehe. Ja, kann man auch machen. Und ich bin dankbar für die Barbara, die mir auch ein Glas Wasser gegeben hat, weil ich habe heute schon einiges rausgeschwitzt. Ich wünsche euch, dass ihr erquickt werdet durch das Wort Gottes trotz der Hitze und dass ihr ermutigt werdet, angespannt werdet in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus war in den letzten vier Predigten von vier verschiedenen Predigern die zentrale Person. Jesus Christus als Grundlage für Hoffnung und Gemeinschaft war vor vier Wochen dran, dann Preis der Nachfolge Jesu, Folgen hat Folgen. Dann das biblische Prinzip des Sehens und Erntens mit dem berühmten Wort Jesu, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann gibt es viel Frucht. Und letzten Sonntag war dran, heute die Umkehr zu Jesus für Gläubige. Ich möchte die Reihe fortsetzen mit dem Thema die Frucht der Barmherzigkeit. Früher, wenn ich mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kam, habe ich gern diskutiert. Und zwar über die Bibel, über die Entstehung des Lebens, über die Logik des Glaubens. Und irgendwann kam mal der Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging, weil jeder hatte seine Meinung und jeder wollte seine Meinung verteidigen und Recht haben. Da habe ich gelernt, an solchen Punkten dann auch eine Frage zu stellen, nämlich, wie stehst du zu Jesus? Und oft war das Ende solch eines Gespräches diese Aussage, an Jesus Christus kommst du nicht vorbei. Das war auch meine Erfahrung, als ich noch nicht gerettet war und mit meiner jetzigen Frau in Verbindung war, die Christ war und die mir eine ganz provokative Wahrheit auch vermittelt hat aus dem Wort Gottes, weil ich immer sagte, ich bin Jesus gegenüber neutral. Ja. Diese Wahrheit, die Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wie stehst du mit Jesus? Auch das ist die entscheidende Frage, wenn wir uns als Gläubige unterhalten und ins Gespräch kommen. Nicht, wie ich das auch oft getan habe, welche Bedeutung hat dieser Text für heute? Wie muss man diese Stelle auslegen? Was heißt das jetzt konkret für unsere heutige Zeit im 21. Jahrhundert? Wie geht es dir mit Jesus Christus? Und auch für Gläubige gilt dieser Satz, an Jesus Christus kommst du nicht vorbei. Ist dein Leben fruchtbar für den Herrn Jesus Christus? Suchst du den Geber jeder guten Gabe oder begnügst du dich mit den Gaben? Die Frucht der Barmherzigkeit. Ein Gleichnis von Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Ich lese die Verse 30 bis 37. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Und ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien, Jesus stellt jetzt einem Gesetzeslehrer die Frage, auf die wir nachher noch eingehen, ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ich habe heute 3 Fragen an dieses Gleichnis, an diesen Text. Die erste Frage lautet, was ist der Hauptunterschied zwischen einerseits dem Leviten und Priester und auf der anderen Seite dem Samariter? Und man könnte meinen, das wäre das Handeln, denn alle drei sahen ihn, 2 machten dann einen Bogen, und der dritte ging hin. Und Vers 34 heißt es, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Er hätte ja auch so vorgehen können, er hätte sein Smartphone rausziehen können und sagen, ich mache zuerst noch mal ein Movie von dem Halbtoten. Ich will das nämlich meinen Freunden oder Geschäftspartnern zeigen, dass sie ja nicht auf dieser Straße von Jerusalem nach Jericho unbewaffnet sind. Oder schlimmer noch, wie das kürzlich auch in den Medien war, dass ein Gaffer einen sterbenden Motorradfahrer aufgenommen hat, um ins Internet zu stellen, um selbstsüchtig daraus aus dem Tod eines anderen Gewinn zu schlagen. Ja, so schlimm sind wir natürlich da nicht. Das sind dann diese Zeiten, die in 2. Timotheus 3 beschrieben werden. Sondern vielleicht hätten wir gesagt, also ich leiste dir jetzt erstmal erste Hilfe und warte dann, bis jemand anders kommt, der dich dann nach Jericho bringt, weil ich habe wenig Zeit. Ich bin hier auf Geschäftsreise und ich muss weiter. Oder es wären sonstige Argumente mir eingefallen, wenn jemand anruft und sagt, er braucht Hilfe. ich bin gerade an der Predigt, ja. Bei dem schönen Wetter, also, da haben wir als Familie schon etwas geplant. Was ja letztlich wirklich Ausreden sind. Der Samariter handelte anders. Nein, das war nicht der Hauptunterschied, das Handeln dieser Personen hier, sondern das, was aus dem Herzen kam, was die Motivation, der Antrieb war, das war der Unterschied. Der Samariter, er hatte Erbarmen. In der Wortbedeutung heißt es, er war innerlich bewegt. Im Neuen Testament gibt es 12 Stellen, wo dieses griechische Wort vorkommt. 9 beziehen sich auf den Herrn Jesus. Zum Beispiel Markus 6, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, nämlich aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen. Er war innerlich bewegt. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und danach hat er denen nicht nur Wort Gottes gegeben, sondern hat sie auch mit Brot gespeist, dass 5000 Männer satt wurden. Aber er hatte Erbarmen. 9 Stellen beziehen sich direkt auf den Herrn Jesus und 3 dieser 12 Stellen beziehen sich auf ein Gleichnis, auf eine Person in einem Gleichnis. Eins ist ja hier der Samariter und wenn wir 4 Kapitel weiterschlagen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn aufschlagen, im Vers Kapitel 15, Vers 20 heißt es, und er machte sich auf, also der verlorene Sohn, und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er hatte Erbarmen mit seinem Sohn, der vielleicht zerlumpt, abgemagert daherkam. Ganz anders, als er von dem Vater wegging. Er war innerlich bewegt, dieser Vater. Und danach handelte er. Er küsste ihn sogar. Also wir lernen aus diesem Gleichnis oder aus diesem Wort, hatte Erbarmen. Das kommt vor dem Handeln. Das kommt vor einem gewaltigen Dienst, der danach auch folgen kann oder folgen wird. Und wir erkennen hier auch, wir gehen ja jetzt zurück zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wir erkennen, der barmherzige Samariter ist Jesus. Er hat heute auch Erbarmen mit dir, mit mir. Er ist innerlich bewegt, wenn er dich sieht. Egal, wo du stehst. Die zweite Frage wäre dann schon, was ist denn die Auswirkung des Erbarmens des Herrn Jesus? also hier in diesem Gleichnis, die Auswirkung des Erbarmens, die Frucht für den, der unter die Räuber fiel. In Vers 35 sehen wir dann, es geht ja noch weiter, wie dieser barmherzige Samariter handelte. Am anderen Tag, also nachdem er ihn in der Herberge im Krankenhaus abgeliefert hatte und dort für ihn sorgte, ihn pflegte, am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, pflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also das Handeln, barmherzige Handeln ging weiter. Was hatte dieses große Erbarmen, das hier der Herr Jesus oder der barmherzige Samariter mit diesem Menschen, der in Not war, halbtot, was hatte das für Frucht bei demjenigen? Das wissen wir nicht. Das sagt uns der Text nicht. Darum geht's jetzt Jesus in dem Gleichnis auch nicht. Aber das ist doch interessant, sich das mal vorzustellen. Wir müssen und dürfen das auch. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das große Dankbarkeit bei diesem unter die Räuber gefallenen auslöste. Große Dankbarkeit, dass er ihm das Leben gerettet hat, dass er Erbarmen hatte, im Gegensatz zu den 2 anderen, die einen Bogen machten und ihren Interessen nachgingen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass über diese Begegnung in Jericho, es wurde ihm ja sogar von dem barmherzigen Samariter eine Nachsorge oder Reha angeboten, dass über diese Zeit hinaus da eine Beziehung war. Und dieser Halbtote sagte, wenn du wieder in die Gegend kommst, guck doch mal bei mir in Jerusalem vorbei. Du bist eingeladen. Es interessiert mich, wie du zu diesem Handeln gekommen bist. Wir können annehmen, dass es ein Geschäftsmann war, der auf einer Geschäftsreise war, der ein Lasttier oder mehrere Lasttiere dabei hatte und sein Reittier, wie wir hier im Gleichnis auch sehen, dann benutzt hat, um den Krankentransport zu vollziehen. Der hat also diese Strecke öfters ging. Ich kann mir vorstellen, da war ein Interesse da, diesen Menschen kennenzulernen. Das war die Frucht der Barmherzigkeit demjenigen gegenüber, der unter die Räuber fiel. Aber es gab ja hier in dieser Stelle noch einen anderen. Es gab ja noch jemand, dem unmittelbar dieses Gleichnis galt. Das war ja dieser Gesetzeslehrer, von dem ich schon gesprochen hatte und der anfangs Jesus eine Frage stellte. Wir lesen in Vers 25 bis 29. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen, selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Also dieses Gleichnis galt diesem Gesetzesgelehrten, der unter dem Gesetz war. Und Jesus behandelt ihn auch so, unter dem Gesetz. Jesus kennt ihn. Er hatte Erbarmen mit ihm. Und er sagte ihm, du hast recht geantwortet. Liebe Gott. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Denken. Tue dies und du wirst leben. Und was geht jetzt in diesem Gesetzesgelehrten vor? Auch das müssen wir uns vorstellen. Wir wissen, dass er ein verhärtetes Herz Jesus gegenüber hatte. Anders als Nikodemus, der zu Jesus kam in der Nacht und der mit einer offenen Frage zu Jesus kam. Dieser Gesetzesgelehrte wollte den Herrn versuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass er gedacht hat, das kann ich nicht. Also mir geht's oft so, wenn ich etwas nicht will, dann sage ich, das kann ich nicht. Das ist zu viel für mich. Das will ich nicht. Und deswegen weicht er aus. Und kommt mit einer neuen Frage. Wer ist mein Nächster? Gott lieben und den Nächsten, das ist zu viel. Und jetzt sagt Jesus, zeigt ihm durch dieses Gleichnis, wer der Nächste ist, nämlich der, der Erbarmen hat. Und zeigt ihm, ich bin der, der mit dir Erbarmen hat. Nämlich auch auf diese Antwort Jesu, geh hin und tue das Gleiche, muss der Gesetzesgelehrte wieder sagen, nee, das ist mir zu viel. Aus mir heraus kann ich das nicht tun. Aus mir heraus kann ich das Gesetz nicht halten. Das war der Grund, warum Jesus ihm dies erzählt hat. Jesus wollte ihm sagen, komm her zu mir. Folge mir nach. So ähnlich wie bei dem reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling ist traurig fortgegangen, denn er wollte das nicht. Und wir wissen jetzt über den Gesetzesgelehrten hier nichts. Auch das bleibt in der Schrift offen. Aber ich denke, er hat nicht diese Entscheidung getroffen, die Jesus ihm angeboten hat, diese Entscheidung für Jesus, für die Gnade, für einen neuen Bund. Ein Bündnis mit Jesus, das ist der neue Bund. Hast du schon mal diese Entscheidung getroffen, mit Jesus in einen Bund zu treten? Wenn ja, lebst du dann diesen Bund? Lebst du dann aus dem Erbarmen Jesu, aus der Gnade? Oder tust du noch deine eigenen, selbstbestimmten Werke? Auch Dienste. Ich komme zur dritten Frage, nämlich welche Auswirkungen kann dieses Gleichnis heute für dich haben? A, einmal für denjenigen, der noch nicht diese Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung, Jesus in seinem Leben Herr und Retter sein zu lassen. Manchmal höre ich von Menschen diese Aussage, ich kann mich nicht erinnern, eine persönliche Entscheidung für Jesus offen zu haben. Ich bin in den Glauben so hineingewachsen. Das hat zur Folge, dass solche Menschen oft verunsichert sind, keine Heilsgewissheit haben, sich von ihren Gefühlen abhängig machen und meinen, sie gehören dazu. Die kommen in Gottesdienst unter das Wort Gottes, aber nicht in der Bibelstunde, wo auch man unter das Wort kommt. Oder zum Abendmahl, wo man sich an das erinnert, wofür man sich entschieden hat. Für den, der Erbarmen hatte und heute noch Erbarmen hat, die in der Zukunft zu Herrlichkeit führt. Und öffentliches Gebet, Gebetsgemeinschaft ist ja in den Gemeinden das Stiefkind der Versammlungen. Da betet man lieber zu Hause. Man liest ab und zu ja auch zu Hause in der Schrift, weil das wird ja oft gesagt in der Predigt, dass man das tun soll. Manche studieren sogar die Schrift. Oder man gibt aus seinem Überfluss etwas an Mitteln ab. Und das ist ja alles nicht schlecht, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich verurteile dies. Das ist gut, aber das reicht nicht für eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die einen Augenblick festmacht. Nikodemus kam zu dem Herrn Jesus mit der Frage, mit der gleichen Frage, wie komme ich ins ewige Leben? Und Jesus gab ihm die richtige Antwort, nur durch die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt ist nicht etwas, was sich über Jahre hinzieht, sondern das ist etwas, was ja in wenigen Minuten, also die natürliche Geburt, geschieht in wenigen Minuten. Und die Wiedergeburt, bei der ist es ganz genauso. Und so wie ein kleines Kind, das auf die Welt kommt, ein Baby, danach schreit und sagt, hallo, jetzt bin ich hier. Ich lebe. So wäre das ja auch normal bei der Wiedergeburt, dass wenn das jemand erfährt, dass er sagt, ich hab's gefunden. Ich hab Jesus gefunden. Durch sein Erbarmen habe ich mich entschieden, zu ihm zu kommen. Zu dieser Entscheidung gehört erstens, dass man erkennt die Selbstbestimmtheit, in der man gelebt hat. Das ist die Schuld jedes Menschen, der geboren wird, ja? Ich bestimme mein Leben selbst. Dass ich das erkenne, das ist meine Schuld vor Gott. Er will mein Leben bestimmen. Und zwar gut. Und die daraus folgenden Sünden für die ich dann nicht die Verantwortung übernehme, sondern sie dann irgendjemand anders zuschiebe. Also in der Situation, das war halt eine Notlüge. Macht ja jeder. Für diese Sünden brauchen wir Vergebung. Dafür muss man sich entscheiden, diese Vergebung und Reinigung anzunehmen. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld, nämlich der Selbstbestimmtheit, die ich mein Leben 22 Jahre lang praktiziert habe. Gut, am Anfang war mir das dann noch nicht so bewusst, aber mit der Zeit, spätestens als Jugendlicher, habe ich das dann schon gemerkt. Ich möchte Frieden auf dieser Welt schaffen und kann nicht Frieden mit meinem Vater halten. Das war die Selbstbestimmtheit und dann die Schuld, die Sünde, die ich nicht eingestehen wollte, dass ich mit meinem Vater lästerlich geredet habe, wenn wir über eine politische Meinung ins Gespräch kamen und ihn verachtet und verworfen habe. Das lag ja nicht an mir, sondern an ihm. Also diese Reinigung und Vergebung von Sünden und von der Schuld brauchen wir. Und dann handelt Gott. Dann handelt er, indem er uns nimmt, wer sich dafür entscheidet, dieses Erbarmen Gottes anzunehmen, dass er uns von dem Reich der Finsternis, der Verdammnis, dem Reich des Satans nimmt und uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und als drittes macht er viele andere Dinge auch noch, aber als drittes Entscheidendes, er versiegelt uns dann in diesem Reich seines lieben Sohnes mit dem Heiligen Geist. Damit wir so leben können, wie es Jesus würdig ist. Seinem Opfer, das er gebracht hat, das wir eigentlich bezahlen müssten, dass es würdig dieses Opfers ist. Komme ich zum zweiten Menschen, nämlich dem, der aus dem Glauben lebt, der Errettete. Im Kolosser 2, Vers 6 steht, so wie ihr Christus Jesus angenommen habt, also Annahme, das ist diese Entscheidung, nämlich im Glauben, so wandelt in ihm. Und in den Vermächtnisreden des Herrn Jesus, die vor allem im 15. Kapitel des Johannesbriefes dann erklärt werden, wer in ihm bleibt, der bringt dann Frucht. Und zwar viel Frucht. Wer ihm nachfolgt und gehorcht, ist ja logische Konsequenz für die Nachfolge. Haben wir ja in einer Predigt auch ganz deutlich gehört, der Preis der Nachfolge. Der bringt Frucht. Weil ich aus dem Barmen Jesu lebe, weil ich erkenne, aus mir kann ich nichts tun. Das sagt Jesus auch in diesem 15. Kapitel. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich kann ich viel tun ohne Jesus, aber nichts, was geistlichen Wert hat. Wir lernen aus dieser Anwendung dieses Gleichnis für uns heute die Beziehungsorientierung zu Jesus steht an erster Stelle. Bezeichnenderweise kommt nach diesem Text des Gleichnisses die wahre Begebenheit von Martha und Maria. Und da heißt es dann in Vers 41, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Sie hat den Dienst in den Vordergrund gestellt. Sie wollte die Kontrolle haben über diese Gastfreundschaft und diesen Dienst, den sie Jesus und seinen Jüngern tat. Vers 42, eines aber ist Not. Komm zu mir. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich will den Dienst nicht schmälern, den die Martha getan hat. Das war gastfreundlich, das war gut. Aber die Reihenfolge stimmte nicht. Die Beziehung zu Jesus, der Dienst, den er uns zeigt, die Werke, die er bestimmt hat für uns, die wir tun sollen. Epheser 2, Vers 10. Um die geht es. Und es geht darum, dass wir ohne das Wort Gottes das nichts tun können. Das Wort Gottes lesen und nachsinnen wird uns in Psalm 119, Vers 97 deutlich gemacht. Wie lieb habe ich dein Gesetz, dein Wort. Und wenn ich jemanden lieb habe, dann verbringe ich Zeit mit ihm. Und dann sinne ich darüber nach den ganzen Tag. Oder das Wort Gottes im Herzen bewahren, also sprich auswendig können. Vers 11 aus diesem Psalm. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht sündige, damit ich nicht die eigenen Werke tue. Denn deine Gebote und Dienstanweisungen will ich halten, heißt es in Vers 8 vorher. Und einen Vers, den wir ja als Gemeinde schon mal gelernt haben, ist der 162. Vers. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der reiche Beute macht. Nur durch Gottes Wort können wir in diese Gesinnung des Herrn Jesus Christus reinkommen und auch Erbarmen mit dem Bruder und der Schwester und den Menschen in der Welt haben. Nur durch das Erbarmen, die Frucht des Erbarmens ist, dass wir einander zur Liebe anspornen und Menschen für Jesus gewinnen, die erkennen, ich brauche das Erbarmen Gottes. Zum Schluss noch ein Vers aus dem Philipperbrief. Philipper 2, Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung oder Ermunterung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das klingt jetzt zuerst mal so, wie wenn das einfach da wäre oder nicht da wäre. Aber in den Versen darauf sehen wir, von der Selbstsucht oder von dem nichtigen Ehrgeiz zur Gesinnung Christi kommt man nicht, indem man den Schalter umlegt. Das muss man üben, das muss wachsen. Das geschieht dadurch, wenn wir das Erbarmen Jesu mit uns heute erkennen. Und wenn wir den ersten Schritt tun. Und ich greife eine Aussage eines Predigers vor mir auf, der sagte, beginne in deiner Ehe. Übe den ersten Schritt in der Beziehung, der menschlichen Beziehung, die wichtigste ist, wenn du verheiratet bist. Ja. Und wenn du nicht verheiratet bist, übe es mit einem Freund, einem gläubigen Freund oder Freundin, in der ja auch Christus wohnt, die das Zeugnis gibt, ich habe mich entschieden für Jesus, ich lebe aus dem Erbarmen Gottes, und dann könnt ihr euch unterstützen. Und dann könnt ihr die Frucht der Barmherzigkeit teilen. Das ist doppelte Freude. Amen. Amen.